Sinnvoll anders. Der Podcast für Selbstständige und Führungskräfte, die das ständige Höher, Schneller, Weiter genauso satt haben wie ich. Hier geht es um etwas anderes, um Freude, um Leichtigkeit, Klarheit, innere Ruhe und äußere Wirksamkeit. Denn eines ist klar, noch mehr Anstrengung führt nicht zu besseren Ergebnissen. Ich bin Silvia Kittel und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Lass dich ein auf neue Gedanken und Sichtweisen und hab ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sinnvoll anders. Nach einer längeren Sommerpause melde ich mich zurück und habe gleich auch einen ganz besonderen Gast dabei, auf den ich mich schon seit einer Woche, wir haben uns glaube ich vor ungefähr einer Woche den Termin ausgemacht, auf den ich mich wirklich schon eine Woche gefreut habe. Und zwar habe ich die Fenella Blackay bei mir. Sie kommt aus der Schweiz und macht, glaube ich, so viel, aber so in kurzen Umzügen. Sie hat eine Schule, Way Up, gegründet in der Schweiz für Jugendliche und ist gerade dabei, auch ein Institut oder eigentlich ein Core-Ausbildungszentrum zu gründen. Und ich würde sagen, Fenella, du erzählst, glaube ich, ein bisschen selbst davon. Und herzlich willkommen, so schön, dass du da bist, liebe Fenella.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau. Ja, also Way Up ist eine Schule für Jugendliche in Basel. Und die ist voll basiert darauf, dass wir in den Kindern und Jugendlichen ihre Resilienzfähigkeit eigentlich rauskitzeln wollen, ihnen helfen, mehr Bewusstsein dorthin zu bringen, wo sie erkennen können, dass sie gesund sind. Und das ist in der heutigen Welt eine ganz wichtige Sache, gerade weil in vielen Schulen halt da die Problematik da ist, dass viele der Lehrkräfte selber nicht so ganz an diese innere Gesundheit herankommen können. Und es ist eine Schule, wir sind klein, wir sind sehr privilegiert, wir haben große Räume. Also das ist ein sehr angenehmes Leben für die Jugendlichen selber. 10 Lehrpersonen auf 55 Schüler. Und die Lehrpersonen sind alle intensivstens geschult im Ansatz der Schule. Der heißt CORE, C-O-R-E, und steht für Clear-Minded, Open-Hearted Resilience Education. Mhm. Und CORE ist auch das, was du erwähnt hast, die Ausbildungsstätte, die Akademie, also CORE Academy, die jetzt dann im Oktober eine internationale Lehrerpräventionsausbildung anbietet. Das ist ein 2-jähriger Ausbildungsgang, der dann Lehrpersonen helfen soll und ich bin überzeugt, helfen wird, mit Kindern und Jugendlichen so zu arbeiten, dass die momentan herrschende jugendmentale Gesundheitskrise etwas milder werden kann.
Ja. Mhm. Die Basis für alle, die es kennen, ist Three Principles, die 3 Prinzipien von Sydney Banks. Und da bist du, glaube ich, so gerade erzählt, sehr, sehr strikt auch drauf, dass sie wirklich alle dieses Verständnis kennenlernen und dann auch selbst erfahren. Was ich unglaublich genial finde, weil ich weiß nicht, ob es im europäischen Bereich, im europäischen Raum irgendeine Schule in diese Richtung geht, die mit diesem Verständnis so ganz klar arbeitet. Ja. Mhm. Wüsste ich jetzt keines. Vielleicht ist iHeart, aber ich weiß gar nicht, ob das in Europa ist.
Ja, iHeart ist ein Präventionsansatz. Mhm. Das ist aber nicht eine Schule, die gehen von Schule zu Schule und Schulenkollegien, aber in einem so ziemlich intensiven Programm. Ich glaube, wir sind tatsächlich weltweit die erste Schule, die voll auf den Prinzipien aufbaut und die halt wirklich auch, also ich verlange wirklich einfach auch von meinen Lehrpersonen, dass sie das wirklich kennen und nicht nur kennen, sondern dass sie das leben. Weil wenn man etwas nur kognitiv verstanden hat, gerade wenn es um die menschliche Erfahrung, um die menschliche Psyche geht, dann ist das nicht wirklich hilfreich, wenn ich es nur kognitiv verstehe. Mhm. Ich muss das wirklich selber leben. Ich muss wirklich an mir selber erlebt haben, wie es sich anfühlt, wenn ich mal in einer Bewusstseinsverengung bin und dort ein bestimmtes Gedankengut auf dem inneren Trampolin hüpft. Wie fühlt sich das an? Kriege ich dann diese Gedanken los? Muss ich die loskriegen? Kann ich dem was anderes entgegenstellen? Und gerade in der heutigen Weltlage, und damit meine ich Jugendweltlage, die einfach die heutige Jugend, das sind alles junge Menschen, die während der Covid-Zeit ihre Kindheit verbracht hat. Und das hat die enorm geprägt. Da ist enorm viel Unsicherheitsdenken tief in das System eingedrungen. Und wir sehen heute in allen Schulen die After Effects davon. Ich gehe ja auch schweizweit in ganz, ganz viele Schulen, um ihnen zu helfen, wenn sie Krisen haben, wenn sie eben, wenn es Klassen gibt, die zum Beispiel hat sich das gehäuft, dass sich Jugendliche selbst verletzen. Und da gehe ich dann häufig auch in Schulklassen, um über diese Dinge zu sprechen. Und das hängt alles irgendwie zusammen mit diesem verunsicherten Denken. Mhm. Und da ist es mir so enorm wichtig, dass wenn man als Mensch verstanden hat, wie die Psyche in ihren Tiefen funktioniert und über den Ansatz der drei Prinzipien wage ich zu behaupten, dass ich das wirklich in den Tiefen verstanden habe. Mhm. Mhm. Und dass das etwas Zuverlässiges ist, was immer stimmt. Und das ist schon faszinierend, weil ich hatte davor mich mit vielen psychologischen Ansätzen auseinandergesetzt und nie irgendetwas gefunden, wo ich sagen konnte, oh wow, das macht hier Sinn und da macht es immer noch Sinn und da macht es immer noch Sinn und hier immer noch und da immer. Und das ist mit den drei Prinzipien schon drastisch anders. Mhm. Deshalb ist es mir so wichtig, dass die Lehrpersonen das wirklich in den Tiefen verstehen können, weil sie haben dann einen ganz anderen Umgang mit den Jugendlichen. Wir haben all die Konflikte, die man in Schulen kennt, wo sich etwas so hochschaukelt. Sagen wir, ein Jugendlicher ist schlecht gelaunt und dann ist er frech und aufmüpfig oder sie. Und dann sagt er oder sie irgendetwas an die Lehrperson gerichtet, was ja sehr oft persönlichkeitsverletzend sein kann. Wenn jetzt die Lehrpersonen nicht geschult sind, dann werden die reaktiv. Dann werfen die da etwas entgegen, was dann die Situation immer weiter nach oben schaukelt. Und was wir mit unseren Jugendlichen tun, wenn sie so werden, ist, dass wir sie darauf hinweisen, hey, guck mal, das, was du jetzt gerade sagst, das ist potenziell verletzend. Du sprichst im Moment gerade aus einem Zustand heraus, der eigentlich sozial nicht kompatibel ist. Weißt du was, geh doch mal schnell einfach 5 Minuten in den Park. Und wenn du willst, mach dir noch eine warme Schoko, bevor du gehst. Und dann guckst du, ob sich dein System ein bisschen beruhigen kann. Und dann kommst du zurück und dann sprechen wir darüber. Mhm. Und das ist halt ein 180 Grad anderer Umgang.
Das ist ein Game Changer, oder?
Ja.
Ich werde jetzt in den Bogen, weil es eigentlich auch sehr gut passt zu dem heutigen Thema eigentlich, aber es passt sowieso, Deep Listening, echtes Zuhören, tiefes Zuhören. Und das, was du beschreibst, das betrifft ja nicht nur Jugendliche mit Kindern, das betrifft ja eigentlich uns selbst schon einmal, wie gehen wir mit uns selbst um? Wenn ich mit mir schlecht spreche oder jemanden anpflaume, dann passiert daraus meist eine Konfliktsituation. Und für mich ist die Basis auf allen Ebenen, und natürlich ist es perfekt, wenn wir bei den Kindern schon anfangen, weil die nehmen das einfach ins Erwachsenenalter schon mit. Viele von uns haben dieses echte Zuhören, tiefe Zuhören, Deep Listening, nie wirklich gelernt und dann eher verlernt. Und wir bleiben immer auf dieser Gedankenebene drauf, mit Strafen dann möglicherweise. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr mitgenommen aus unserer Kindheit, Jugend. Wenn du dich nicht benimmst, dann hast du irgendeine Strafe und niemand erklärt, hey, was passiert denn da eigentlich? Warum ist das jetzt so? Ich bin nicht böse, sondern genau das passiert gerade in mir. Und da ist definitiv ein Schlüssel, zuhören zu lernen. Und für mich passiert der Zuhören auf zwei Ebenen. Und da ist für mich die erste Ebene, mir mal selbst zuzuhören, wirklich zuhören zu können. Und zwar nicht nur das, okay, meinen Gedanken, auch das. Überhaupt mal festzustellen, ich habe Gedanken. Ich glaube, das kriegen ja die meisten gar nicht mit. Und dann auch mal, was gibt es denn da tiefer? Wie siehst du das? Was ist denn... Ist das so eine der Basis bei deinen, wenn du mit den Menschen, sowohl mit den Jugendlichen, aber natürlich auch jetzt in deinem Zentrum da, in deiner Ausbildung arbeitest, ist das so die eine Basis, mit der du beginnst oder dass du so ein Meilenstein ist, einmal wirklich hinzuhören, zuzuhören, das wirklich zu lernen?
Eine Riesenkomponente, absolut, weil wir sind es uns nicht gewohnt, zuzuhören oder wir meinen, zuhören, jetzt mal, ich gehe auch auf zwei Ebenen. Für mich ist so das Zuhören, wie höre ich dir zu? Wie höre ich einem anderen Menschen zu? Und das andere ist, wie höre ich mir selber zu? Ich beginne mal mit dem, wie höre ich dem Gegenüber zu? Wir sind enorm geschult darin, nach Informationen zu hören. Wir sind innerlich geschult, Informationen zu widerlegen oder zu akkreditieren. Das heißt, du sprichst etwas und im Normalfall werte ich das ganz automatisch. Bin ich einverstanden mit dem, was du sagst? Bin ich nicht einverstanden? Denke ich, du hast da was Neues entdeckt? Denke ich, das ist totaler Mumpitz, was du da sprichst? Also konstant eigentlich am Abchecken. Wie stehe ich in Relation zu dem, was du sagst? Und wenn ich das tue, dann gehst du mir abhanden. Dann kriege ich dich nicht mit. Dann kriege ich wohl mit, welche Denkstrukturen du gerade in deinem Innern verschiebst und mir mitteilst. Ich kriege aber nicht mit, wer du wirklich bist. Und dann gibt es das Zuhören, das man vielleicht lernt, wenn man psychologisch geschult ist oder pädagogisch geschult ist. Ich höre dir zu, ich versuche dich nicht zu beurteilen und dann fasse ich dir zusammen, was du gesagt hast. Das ist auch interessant, aber längst noch nicht das, was wir erleben können, wenn wir einem Menschen wirklich zuhören. Und dann gibt es diese Ebene von Zuhören, wo ich mich als Zuhörer in einen Raum begebe, in dem meine Urteile mal alle schlafen. Die dürfen sich mal alle, ich verwende oft das Bild wie wohlerzogene Hunde, wenn ich ein ganzes Rudel habe. Und die sind wohl erzogen, dann kann ich mich auf ein Sofa setzen und ich kann sagen, macht mal alle Platz. Und dann legen die sich alle schön brav hin und machen Platz. Das gibt mir Raum, in dem Raum wirklich zu sein. Wenn ich ein Rudel Hunde bei mir habe, das schlecht erzogen ist, und ich sage, mach mal Platz, und dann stehen die auf und die hüpfen auf den Sofas herum und dann knappern sie sich irgendwas und dann holen sie sich irgendwelchen Abfall, dann bin ich nicht bei mir, dann kann ich auch nicht mit dem Menschen sein, der mit mir in diesem Raum ist. Das geht nicht, weil ich bin viel zu beschäftigt, meine Hunde zu erziehen. zu schauen, dass die ruhig sind. Und so ist es ein bisschen mit dem Denken, wenn ich zuhöre. Wenn ich wirklich zuhöre und meine Gedankenhunde alle schön brav Platz machen, dann kann ich mich einlassen. Dann kann ich da sein und dann höre ich eine neue Ebene. Und das spürst du. Du spürst meine Urteilsfreiheit als Mensch, wenn ich dir zuhöre. Und das führt dazu, dass du dir erlaubst, den Raum zu nehmen, der sonst vielleicht von meinem Hunderudel besetzt wäre. Und das führt dazu, dass sich etwas in dir als mein Gegenüber beruhigen kann. So ein bisschen wie wenn meine Hunde schön brav Platz machen, dann lernen deine davon oder lassen sich beeinflussen. Und so entstehen Gespräche von einer Qualität, die ich außerhalb dieses Kontextes nie kennengelernt habe. Ich erinnere mich dezidiert an meine erste Erfahrung, wo jemand mir ihr Ohr geschenkt hat in einer Deep Listening-Übung. Mhm. Und das ist jetzt doch 25, 26 Jahre her. Und das war einfach eine Übung in einem 3P-Seminar. Und die Frau hat mir zugehört und ich bin innerhalb von Minuten auf eine Ebene runtergekommen in meinem Denken, wo ich plötzlich Zugang zu Bewegungen in mir hatte, von denen ich noch nicht mal wusste, dass ich Zugang haben kann. Die Übung dauerte 12 Minuten. Am Ende dieser 12 Minuten lagen wir uns mit Tränen in den Augen, in den Armen, weil einfach eine Seelenerkennung hat stattfinden können. Das ist eine Art zuzuhören, die dann auch im Coaching-Kontext nicht von mir verlangt, dass ich dir zusammenfasse, was du jetzt gerade gesagt hast und dass ich dann kognitiv mir überlege, was ist jetzt die nächste Frage, die ich ihr stellen könnte, damit das funktioniert dann einfach alles in einem Fluss, weil ich aus wahrem Interesse dir begegnen möchte. Und diese Erfahrung, dass ein Mitmensch dir wirklich begegnen will, die löst etwas in uns. Und deshalb ist das eine riesen Komponente in der Ausbildung von den Lehrpersonen. Eine große Komponente in der Art, wie ich mit meinen Privatklienten arbeite und eine ganz große Komponente unter den Jugendlichen. Und das ist einfach genial zu sehen. Ich hatte jetzt gerade vor den Sommerferien mit etwa 5 meiner Jugendlichen, also meiner 17-, 18-Jährigen, kurze Gespräche reflektiv darüber, was sie sagen, was hat das mit ihnen gemacht, bei uns in die Schule zu gehen. Hey, ich war so berührt. Weil wenn du 18-jährige Menschen hörst, die dir in ihren eigenen Worten beschreiben können, was es bedeutet, richtig zuhören zu können. Und wenn du die dann siehst in ihren Diskussionen, also wir sind ja eine Schule, wir sollen ja schulen, also diskutieren wir ganz enorm viel, ob philosophisch oder historisch oder politisch. Und die Art, wie sich diese jungen Menschen zuhören und sich nicht ins Wort fallen und die Art der Fragen, die sie stellen. Also wir haben eine Schülerin, die ist sehr so in der LGBTQ-Bewegung drin. Und dann haben wir einen jungen Mann, der ist das sehr nicht. Und wie sich das entwickelt hat über die letzten 2 Jahre, die Dialoge zwischen diesen Menschen, ist, dass diese junge Frau heute einfach sagen kann, boah, mega spannend, erzähl mir mehr davon, wie sich deine Welt anfühlt. Ich möchte das verstehen. Erzähl mir, was tut das mit dir in deinen Begegnungen? Und umgekehrt genauso. Und das in dem Alter.
Wahnsinn.
Das gibt mir so viel Hoffnung für die Entwicklung. Das klingt jetzt sehr groß, aber für die Entwicklung der Menschheit.
Mhm.
Weil wenn das bei uns möglich ist, dann ist das überall möglich. Also das ist mal so diese Ebene, das dem anderen zuhören können. Soll ich aufs andere direkt eingehen, oder?
Sehr, sehr gerne. Also einfach sprich, ja. Ich höre dir zu.
Das dir selber zuhören, das ist ja etwas, was enorm selten wirklich passiert. Wir wachsen auf und ab spätestens der Pubertät haben wir enorm viele Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen. Warum wir sind, wie wir sind, wer wir sind, was unsere Vorlieben sind, wie wir in welchen Situationen reagieren, ob wir die Dinge richtig machen oder nicht richtig machen. Wir haben eine ganze Bibliothek von den Fehlern, die wir gemacht haben. Wir haben eine Cafeteria, wo du irgendwelche Getränke und Esswaren bestellen kannst, darüber, was du alles hättest tun sollen und nicht getan hast. Ich weiß von so vielen Menschen, dass wenn sie zum Beispiel in eine Begegnung mit einem Mitmenschen gehen, sich schon im Vorfeld hinterfragen, was ziehe ich an, wie bewege ich mich, was sollte ich am besten tun, damit ich da ankomme, was sind die Dinge, wie sollen die sich das dann sogar in Listen zurechtlegen, das möchte ich sagen, das muss gesagt werden. Und das ist so außerhalb vom Leben, weil ich weiß ja noch gar nicht, was mir begegnet. Ich sage vielleicht eines der Dinge auf meiner Liste und mein Gegenüber reagiert in einer ganz anderen Art, als ich das erwartet hätte. Und ich sitze da schon da mit meinem Urteil, also meinem Selbsturteil, meinem Fremdurteil, meinem Welturteil. Und wenn ich lernen darf, mir selbst, meinem tiefsten Innern mal zu lauschen. Wenn das Ganze, stell es dir so vor, du hast so eine Tonne von Radios in deinem Kopf. Und die sind alle eingetunt auf verschiedenen Radiosender. Das ist laut. Du weißt schon gar nicht mehr, welchem Radiosender du jetzt eigentlich zuhören solltest. Und das kann auch unangenehm werden. Das kann so laut in dir werden, dass du emotional überladen bist. Und jetzt stell dir mal kurz vor, was passiert, wenn du alle Radiosender zeitgleich auf deinen Core-Sender, also deinen Kernsender, umschaltest, dann wird es in erster Instanz mal einfach ruhig. Und in dieser Ruhe fließt eine Liebe durch uns durch, die dann schon auch mal so in Tränen enden kann. Aber es sind nicht Tränen, nicht emotionale Tränen, sondern Tränen der Dankbarkeit und der Selbsterkenntnis. Und zuerst genießen wir mal diese Ruhe, dieses neue Gefühl. Aber dann merken wir, dass dieser Kernsender was sendet. Und das ist tiefes Zuhören selbst. Mhm. Und es kommt mit so viel Klarheit. Dass ich ganz genau weiß, wie ich bin. Und das wiederum spüren die Menschen, die mir zuhören. Weil wir haben dann einfach so eine totale Ruhe in uns. Und wir strahlen das aus und wir haben eine Unerschütterlichkeit in uns. Und die Kombination dieser Ruhe und dieser Unerschütterlichkeit und dieser Liebe, die durch uns durchfließt, ist das, was wir sind. Und dann können wir das verschenken. Und wenn wir das irgendeinem Menschen schenken, dann ist es wie wenn die inneren Radios innerhalb dieses anderen Menschen die Option, da gibt es einen Kernsender.
Ja. Und der ist auf einer Frequenz letztendlich, ne? Der spielt auf einer Frequenz. Also ich weiß jetzt nicht, wie es den Zuhörer und Zuhörerinnen geht, aber ich bin gerade auch total innerlich ruhig. Das war so ein schönes, wie so ein schönes, wohlig, warmes Bad. Und ich habe 2018 begonnen, begonnen, mir selbst zuzuhören. Und das ist oft schwierig. Also viele Menschen haben auch, wenn ich in meiner Arbeit, wenn ich denen sage, hey, jetzt bleib mal da, hör mal da rein. Hör mal da tiefer, wenn die ersten Gedanken kommen, so, ja, aber ich müsste doch eigentlich was tun und ich müsste noch so viel tun und warum habe ich denn nicht? Lass die mal weggehen. Das, für die Menschen ist es unglaublich schwierig, sich dort überhaupt mal einzutunen, überhaupt diesen Raum auch nur kurzfristig zu begegnen, weil es gab doch ganz viele Ängste dahinter stehen. Erstens einmal, sie sind dann nicht mehr so tatkräftig, sie tun ja dann viel weniger. Das ist so dieses, ich kann ja nicht präsent sein, ich kann ja nicht im Hier und Jetzt leben, ich habe ja noch so wahnsinnig viel zu tun. Oder sie haben auch sehr oft die Angst vor ihren eigenen Gefühlen. Ja, was kommt denn dann hoch? Was begegnet mir denn, wenn ich mir selbst begegne? Aber wenn wir da mal drüber gehen, wenn wir diesen, vielleicht ist es manchmal tatsächlich auch Mut, da hineinzusteigen, unangenehme Gefühle auch auszuhalten, nicht in dieser, ständig in dieser Wohlfühl ist es nicht das richtige Wort, eher dieses, es muss alles super sein, sobald ich mich schlecht fühle, stimmt irgendwas mit mir nicht. Und das merke ich auch ganz oft, wenn in der 3P-Welt, ne? Also diese Jagd nach dem guten Gefühl, nach dem, und wenn ich aber hinhöre, dann ist es oft nicht ein ständig Juhu und Juchheißersa und alles ist so super und die Welt ist so super und ich bin so super. Nein, das ist ein anderes Gefühl. Dieses ein gutes, tiefes Gefühl ist ein anderes als dieses, alle fahren dann in die Wohlfühloase und tun den ganzen Tag nicht. Ich glaube, da herrscht dann oft diese Verbindung, Wohlfühlen oder dieses bedeutet auch dann nichts tun. Wie gehst du? Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Jugendlichen, dass die vielleicht sogar noch näher an diesem dran sind, stimmt vielleicht nicht, aber dies möglicherweise schneller erkennen, hey, da ist doch noch etwas, als welche, die, keine Ahnung, 40, 50 Jahre oder 30 Jahre so weg davon sind und damit gar keinen Zugang mehr dazu haben, zu diesem, ich begegne mir selbst. Und ich begegne mir selbst bedeutet, ja, ich bin mal gut, schlecht, mal gut drauf, mal schlecht drauf. Ich habe Wut in mir, Ärger mit mir, aber ich habe die Freude und die Liebe auch in mir. Und ich bin manchmal neidisch auf meinen Nachbarn und dann sehe ich wieder, hey, er ist genauso okay wie ich. Da ist einfach alles dabei. Und so dieses, und es bedeutet aber auch den anderen zuzuhören, auch da ist alles dabei. Ja? Diese, ich stimme nicht mit dir überein. Und das ist okay. Und ich halte das aus. Diese, wieso sagst du das? Das stimmt überhaupt nicht. Diesen Reflex auszuhalten. Also ganz, ganz, ganz viel innere Arbeit zu leisten. Und also mal diesen Mut aufzubringen, da hinzuhören. Was tust du mit Erwachsenen? Aber vielleicht auch Jugendliche, wie gesagt, da ist jetzt meine Vorstellung, die kann stimmen oder nicht, dass sie eigentlich näher dran sind, dass die fast das schneller wiederfinden, dieses Gefühl. Aber da bin ich gespannt, wie du das siehst. Wie bringst du das denen bei, die einfach sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie ich mir selbst zuhören soll. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Gedanken da oben abstellen kann. Wenn jemand zuhört, dann passiert das ganz automatisch, dass ich mir überlege, es fällt uns ja meistens gar nicht auf, wenn wir nicht wirklich auch wieder hinhören, was da oben drinnen ist. Erstmal die erste Frage ist wirklich, sind Jugendliche noch da näher dran? An denen kriegen sie schneller? Und die zweite, was sagst du dann denen, wenn die sagen, aber wie mache ich das jetzt?
Also auf die erste Frage hin, ich glaube nicht, Jugendliche sind dem näher, aber Jugendliche dadurch, dass sie ja überhaupt erst einsteigen auf das Geschichtenerzählen in sich. Also die lernen ja in der Jugend plötzlich diese ganze Bandbreite von Emotionen kennen, die sie als Kind nicht so heftig hatten. Sei das Eifersucht, Wut, erstes Verliebtsein, Selbstzweifel, bis in die Verzweiflung, sagt ja nicht umsonst, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Mhm. Also die lernen ganz, ganz extrem kennen, dass sie alle Gefühle in sich drin haben. Und dann ist es ein bisschen einfacher, ihnen zu verstehen zu geben, hey, magst du mal gucken, woher die Gefühle eigentlich kommen? Also wir gehen dann darauf ein, hey, hast du schon mal gemerkt, dass das Gefühl der Eifersucht dann immer stärker wird, wenn du dir immer mehr davon erzählst, wie vielleicht dein Freund oder deine Freundin jetzt gerade mit jemand anderem glücklich ist. Und dann sagen wir denen, das ist total okay, du darfst das Gefühl komplett haben. Leb das Gefühl, weil es lohnt sich nicht, zu versuchen, ein Gefühl loszuwerden, wenn du mal auf der Achterbahn dieses Denkens drauf bist. Also wir sprechen dann oft von der Achterbahn, dass wir sagen, guck mal, du löst dir ein Ticket und dann hast du noch eine Chance, während dem Anstehen hast du eine gute Chance, nicht auf die Achterbahn drauf zu gehen. Das heißt, die bewusste Schulung und das Erkennen von, boah, wo gehe ich eigentlich hin mit meinem Denken gerade eben? Und ah, guck mal, jetzt habe ich das dem dazugestellt, jetzt kommt das nächste, aber irgendwann bist du auf der Achterbahn und dann musst du die Fahrt halt einfach erleben. Und dann erlebst du die Fahrt und vielleicht sagst du ganz schlimme Dinge, währenddem du die Fahrt erlebst. Das hindert dich nicht daran, wenn die Fahrt vorbei ist, auf einen Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, boah, ich war da echt auf dieser Achterbahn. Ich habe da Dinge gesagt, die sich jetzt gar nicht mehr wahr anfühlen. Und diesen Unterschied, den kann man bei Jugendlichen relativ schnell sichtbar machen. Mhm. Also die erleben das enorm vielfältig und gerade in einer Schule kannst du natürlich viel tun, denen zu helfen, das ins Bewusstsein zu holen. Also auch einfach schon nur alleine die Tatsache, dass wir immer denken und dass unser Gefühl das Resultat unseres Denkens ist und dass, wenn wir eben im Raum sind, wo wir nicht so viel denken, dieses andere Gefühl überhand nimmt und ist noch eine wichtige Sache, dass ein Jugendlicher, du hast es vorhin angesprochen, auch in der 3P-Welt, dass es da Menschen gibt, die dann immer in diesem, ach, alles ist Wohlfühlen und ach, es ist nur, das funktioniert mit Jugendlichen nicht. Weil die spüren sofort, ob du authentisch bist, also ob du wirklich in diesem Gefühl bist, oder ob du dir selber erzählst, dass du in diesem Gefühl gerade sein könntest.
Oder müsstest.
Oder sein müsstest. Und die reagieren ganz heftig, vertragen das hinten und vorne nicht, wenn das gespielt ist. Die reagieren dir aggressiv. Und also wir hatten das auch schon in der Schule, wenn die Lehrpersonen, die haben so ein unterschiedliches Grounding. Mit Grounding meine ich, wie vertieft wir das selber schon erleben dürfen.
Verständnis.
Ja. Und wenn dann einige Lehrpersonen das versuchen, so zu tun, als ob, dann eskaliert es. So, also das ist so das eine zu den Jugendlichen beantwortet, dass die Frage, die ja, du hast.
Absolut. Die haben noch nicht so viele Geschichten, so viele hartnäckige Geschichten im Kopf. So hätte ich es jetzt verstanden, wie du es erzählst, dass sie einfach noch nicht so diese, so hat die Welt zu funktionieren, so bin ich und ich habe das ja erlebt vor 20 Jahren und habe diese Erfahrung, die ich vor 20 Jahren gemacht habe, schon eine Million Mal durcherlebt und das hat sich einfach dann bei uns Erwachsenen so schön gefestigt, dass die Neuronenbahnen einfach schon wirklich Autobahnen sind und das läuft einfach ab.
Mhm. Ja, vielleicht kann man es so darstellen, die Jugendlichen sind wie in einem Kaufhaus und probieren verschiedenste Schuhe an und verschiedene Kleidung und gucken, passt das zu mir. Mhm. Und wenn sie dann ein Kleidungsstück anhaben, dann erleben sie das ganz, ganz enorm heftig. Mhm. Aber sie sind auch relativ gut darin, das Kleidungsstück wieder abzuwerfen. Mit Hilfe. Also in der heutigen Zeit, wir haben wirklich viele Jugendliche, die dann vor allem diese Opferkarte viel anhaben. Einfach auch durch den Erziehungsstil der Elterngeneration von heute. Also so ein gewisses Gefühl von Entitlement, aber gleichzeitig auch ein Gefühl von, ich bin das Opfer hier. Und das tragen die dann schon auch gerne mal länger. Und da muss man dann entsprechend einfach Beispiele bringen und sagen, hey, guck, ein Spruch, den unsere Schüler täglich hören, ist, guck, du kannst das fühlen, du darfst das fühlen, du musst aber nicht. Mhm. Also einfach in dieses stete andauernde Begleiten in, hey, du kannst, du darfst, du musst nicht. Mhm. Guck mal, ob du diese Jeans wieder abziehen kannst, die ist zu eng. Schau mal, ob da Bewegung möglich ist. Beobachte mal, was du dir gerade repetitiv erzählst. Mhm. Und wenn das halt immer wieder kommt, dann hast du die Jeans halt immer wieder mal an. Das ist okay. Mhm. Da musst du dich selber nicht fertig machen für. Jetzt hast du halt diese Jeans immer wieder an. Mhm. Und das hilft den Jugendlichen, damit sauberer umgehen zu können. Weil wir haben dann, weißt du, wirklich junge Menschen, die da kommen und dann habe ich so eine 15-jährige junge Frau vor mir, die kommt so, naja, jetzt bin ich schon wieder in dieser bescheuerten Opfersoße drin. Und dann ist es bewusst. Und es ist ehrlich. Und sie beschreiben es dir. Und dann kann ich sagen, boah, was möchtest du von mir? Soll ich mit dir in die Opfersoße rein und dann können wir darauf ausrutschen? Oder möchtest du gerne, dass ich daneben stehen bleibe und sage, hey, komm mal raus. Was brauchst du jetzt im Moment gerade? Wollen wir mal so richtig eine Wut auf irgendjemanden? Also, dass man das einfach auch leben darf. Mhm. Und auf deine andere Frage hin, ich kriege die Frage so oft gestellt. Ich nehme an, du auch. Wie denn?
Ja, wie mache ich es denn? Was muss ich denn tun?
Genau.
Es funktioniert nicht.
Es funktioniert immer so schön, wenn ich im Gespräch mit dir war. Danach gehe ich mit diesem, genau. Aber das bist du.
Ja.
Dann sage ich, nein, das bin ich. Ja. Wie denn? ich würde mal sagen, milde. Sei mal mild mit dir selber. Und sprich mal aus, was gerade lebt. Also wenn ich jetzt, sagen wir, so einfach in einer Gefühlslage drin bin, ich bin gestresst, sagen wir, ich bin eine 40-jährige Frau, habe 2 Kiddies zu Hause, um die ich mich kümmern muss, habe aber auch eine 80% Stelle irgendwo. Mein Mann arbeitet auch irgendwie 80%, wir teilen uns das Ganze, aber irgendwie bleibt dann doch recht viel an mir hängen und jetzt komme ich nach Hause und irgendwie ist der Stubentisch ist voll von Chaos und irgendwie hat niemand den Hund rausgelassen und so, und jetzt komme ich so in dieses Ding und ich, oh, das regt mich doch alles einfach so immens auf. Wenn ich jetzt versuche, so zu tun, als ob das nicht wäre, dann unterdrücke ich eine Emotion in mir drin, das ist nicht gesund für den Körper, dann geht das ganze Zeug aufs Fasziensystem über und so weiter und so fort, das ist nicht hilfreich. Wenn ich aber einfach losbrülle, ja, dann mache ich potenziell meine Beziehungen innerhalb der Familie schwierig. Wenn ich aber einfach sage, hey, boah, Leute, ich bin gerade in einem Raum in mir drinnen, da werden die Wände immer enger, ich fühle mich echt, boah, und das wird immer gedrungener in mir drin, ich halte das gerade jetzt überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade tun soll. Mhm. Anstelle von, dass ich das outsource und also quasi Anschuldigungen an alle mache und mich selber als Opfer der Umstände sehe, ist es in meiner Erfahrung hilfreich zu erkennen, okay, meine innere Reaktion auf das Außen ist im Moment disproportional, aber das fühlt sich so an und ich habe ein Recht darauf, dass sich das so anfühlt. Mhm. Ich habe meinen Kindern dann jeweils gesagt, guck mal, ich bin gleich wieder normal, aber ich brauche jetzt einfach diese 2-3 Minuten, wo ich es nicht bin. Und bei uns, dadurch, dass die alle 3 Jungs und mein Mann, ich habe die Prinzipien vor 27 Jahren oder 26 Jahren kennengelernt und die sind alle damit groß geworden. Und bei uns hat sich das so eingespielt, dass derjenige, der gerade in einem höheren Bewusstseinszustand ist als der andere, übernimmt die Klärung und gibt dem Menschen hier den Raum. Und es gab Szenen, ich habe immer 100% gearbeitet, hatte die 3 Jungs, also es gab Momente, wo ich echt müde war. Und wenn ich dann manchmal nach Hause kam und es war Chaos und die saßen vielleicht irgendwo und waren gemütlich, dann haben die ja anhand meiner Stimmung gemerkt, wo ich gerade stehe. Und das heißt, es gab Momente, da kam ich rein und habe gesagt, boah, einfach nur boah, hat gereicht. Und dann hat es gemacht, wusch, und alle sind verschwunden. Hm. Jeder in sein Zimmer, inklusive Hund. Alle weg. Jetzt hätte ich ja das als Impuls nehmen können, noch wütender zu werden. Hm. Ich wusste aber, das ist etwas, das wir miteinander arrangiert haben. Derjenige, der das höhere Bewusstsein hat gerade, gibt Raum. Mhm. Und wenn der Raum gegeben ist, oder wenn wir uns den Raum erschaffen, dann müssen wir nichts tun. Dann beruhigt sich das Ganze von selbst. Mhm. Hilfreich ist es, wenn ich mir nicht immer noch mehr der gleichen Gedanken erzähle, wie die Problematik gerade in den Raum bringen. Mhm. Das kennen wir ja alle, oder?
Kennen wir alle.
Steigern wir uns so rein.
Ja. Ja, 2 Dinge nehme ich mir da jetzt raus. Das erste ist, da gehört es wieder hinzuhören und das zu akzeptieren, was gerade in mir los ist. Und zu sehen, das ist in mir, das hat jetzt nichts mit dem Geschirr zu tun, das hat nichts mit dem Hund zu tun, das hat nichts mit den Kindern, mit dem Chef, mit meinem Umsatz, mit meinem Kontostand zu tun, sondern das passiert gerade in mir. Es wahrzunehmen und es auch als das anzuerkennen. Und wenn dann das Verständnis noch dazu kommt, dass sich das von ganz alleine wieder legt, wenn ich nicht weiter rühre, wenn ich nicht weiter mit diesen Gedanken mich noch mehr da hineinsteige, sondern einfach den Raum gebe, mein System zur Ruhe kommen lasse, dann legt sich das von ganz alleine wieder und ich tauche wieder auf, ja, mit meiner Klarheit, mit meinem Bewusstsein. Aber da bedeutet es auch, bewusst hinzuschauen. Und wenn ich das gerade nicht kann, okay, dann kann ich es halt gerade nicht, aber ich kann es vielleicht in 5 Minuten so sehen, okay, da bin ich gerade wieder, da bin ich gerade voll reingestiegen, da bin ich gerade voll explodiert und das ist okay. Und ich brauche mir im Nachhinein, warum hättest du nicht, du weißt doch schon so viel, du bist doch schon so, du hast schon so viel gesehen und trotzdem, ja und trotzdem. Ich sage meinen Kundinnen ja immer, wenn es ums Vertrauen geht, vertrau darauf, vertrau, dass das da ist, vertrau, dass das funktioniert, vertrau darauf, was da hochkommt. Und viele glauben am Anfang, okay, aber wenn ich vertraue, dann ist alles gut. Also dann passiert nie wieder was Schlimmes, dann scheint nur noch die Sonne, wenn ich da drauf vertraue, dann, also ich höre das auch ganz oft, ja, jetzt habe ich meiner Intuition vertraut, aber. Und ich sage, aber das ist es nicht. Das passiert einfach nicht, sondern Vertrauen da in eine tiefere Ebene bedeutet, ich werde damit umgehen können und es ist okay, wir sind Menschen. Und ich werde aber danach, wenn ich wieder klarer werde, wenn ich wieder klarer sehen kann, dann werde ich wissen, was zu tun ist. Und für mich ist das dieses Zuhören da hinein, weil wir kriegen die nächsten Schritte, ohne dass ich mir Vorwürfe machen muss, ohne dass ich immer nach diesem super tollen Gefühl oder nach alles ist nur noch Sonnenschein dort suchen muss und wenn ich es nicht geschafft habe, dann habe ich was falsch gemacht. Sondern ist einfach das System. Und das ist für mich so dieses, erstens mal in diesem Verständnis der Free Principle drinnen, dass wenn wir dort tiefer schauen, dann lernen wir das irgendwann. Und das bedeutet auch dieses Zuhören, ne? diesen Raum zu schaffen. Und einen Gedanken möchte ich noch teilen, weil du hattest das Glück oder vielleicht auch nicht, ich weiß gar nicht, wie du es empfindest, dass die ganze Familie die das Verständnis kennengelernt hat. Ich kann mir vorstellen, das war gerade vielleicht auch am Anfang auch gar nicht immer so rosig. Vor allem, wenn es noch ganz stark im Kopf ist. Ne? Ja, aber du hast es doch, jetzt weißt du doch. Ne? Du bist in deinen Gedanken, warum tust du das denn? Und viele werden sich denken, ja, okay, aber ich beschäftige mich damit oder ich habe schon ein höheres Bewusstsein, aber meine Familie nicht. Und vielleicht das noch zum Abschluss, weil wir könnten ja wahrscheinlich jetzt noch 2 Stunden reden, aber wir werden jetzt schon langsam zum Abschluss kommen. Vielleicht noch, es ist auch okay, weil ich hatte es nicht. Also ich kenne es nur von mir. Ich bin dort rein, mein Mann überhaupt nicht. Und ich war am Anfang auch immer so, ja, aber das sind doch deine Gedanken. Und eigentlich solltest du, und das hat unglaublichen Knatsch gegeben. Es hat ziemlich viele Konflikte natürlich dadurch gegeben. Aber einfach, weil mein Verständnis gar nicht so tief war. Aber ich glaube auch, wenn auch nur eine Person in diese Richtung schaut und diesen Konflikt auch aushält und da dran bleibt und immer weiter und immer tiefer und tiefer, dann schwappt das in was für eine Art auch immer, ob dieser Mensch dann auch sagt, was sind die Free Principles oder was ist denn das, ich möchte das auch lernen. Oder einfach so wie mein Mann sagt, da habe ich mit jemandem gesprochen und der merkt nicht, dass er die ganze Zeit nur in seinen Gedanken ist. Und ich denke mir, hey, wo hast du denn das? Also ich glaube auch, wenn man alleine unter Anführungszeichen in einer Familie oder in einer Organisation ist, es schwappt früher oder später auf die anderen, in welcher Art auch immer, über. Weil wir einfach von einer anderen Ebene kommunizieren und anders irgendwas, was immer wir gesehen haben, mitgeben und es da mitschwingt. Ist das eine Erfahrung, die du auch, aber dadurch, dass du das in deiner Familie irgendwie so gemeinsam hast, hast du vielleicht eine andere Erfahrung damit gemacht. Aber
Also ich hatte... Das darf man nicht fehlverstehen. Mein Mann hat sich für die 3 Prinzipien null interessiert. Ja, null. Genau. Und meine Kinder waren einfach meine Kinder. Die hatten einfach mich als Mama. Und das Glück, also die nennen das auch alle so, dass ich die drei Prinzipien kennengelernt habe, als die Kleinkinder waren und noch nicht geboren. Ich hatte das Glück, Schrägstrich Unglück, dass mein Bruder und meine Mutter zeitgleich wie ich die drei Prinzipien kennengelernt haben. Und das war heftige Schulung. Weil wir haben uns gegenseitig, hey, nur ein Gedanke, kannst mal loslassen. Jetzt tu doch nicht so. Nee. Also wir hatten Szenen, die waren echt hart. Ich blicke auf die zurück und sage, es war meine Form von Schulung. aber gleichzeitig war es auch enorm schön, dass man sich immer wieder austauschen konnte. Innerhalb von meiner kleinen Family Unit habe ich ähnlich wie du meinem Mann immer wieder davon erzählt. Und irgendwann nach ein paar Jahren begann er von sich aus Dinge so zu beschreiben, wo ich sage, gell, dir ist schon bewusst, dass du da jetzt 3P sprichst. Und heute ist es gar keine Frage. Er arbeitet als Sozialpädagoge in einer Schule mit dem 3P-Ansatz, ohne dass er auch irgendwann mal ein einziges 3P-Buch gelesen hätte oder ein 3P-Seminar besucht hätte. Auch in den verschiedenen Schulen, an denen ich gearbeitet habe, wir haben einen total, also im Moment, wo wir wirklich authentisch erkennen, wie wir funktionieren, hat das automatisch einen Einfluss auf die Leute rund um uns rum. Und ich habe viele Orte gesehen, die mit einem Menschen begonnen haben. Und dann geschieht etwas. Auch, weißt du, die Schulen, ich habe ja jetzt wirklich über die letzten Jahre so viele Schulen betreut und mal Input gegeben. Und wenn ich dann vielleicht 4, 5 Jahre später nochmal in die gleiche Schule gehe, dann begegnen mir Lehrpersonen, die sagen, naja, also die Kultur ist komplett anders, als sie war. Und das ist dann oftmals auch begonnen mit nur 1, 2 Lehrpersonen, die wirklich was gehört haben, die das dann für sich selbst gelebt haben. Und das ist ja das Schöne. Wir sind alle im gleichen Boot.
Ja.
Und wenn einer von uns das Ruderlied zu singen beginnt, dann rudern wir alle anders.
Weil es unsere Natur ist. Weil es ganz tief drinnen wissen wir es. Und wenn es dann jemanden gibt, der das zum Leben erweckt oder sagt, hey, du darfst eigentlich du sein, ist das ja eine Erleichterung. Und wie wenn man irgendwie so einen schweren Mantel abstreifen, den wir seit Jahren, Jahrzehnten oft getragen haben, weil wir glauben, wir müssten so sein, wie es in unserer Vorstellung ist. Benella, also ich beende jetzt einfach dieses Gespräch, aber deshalb, damit ein Podcast, eine Episode nicht zu lang ist, aber ich glaube, es wird nicht das letzte Mal. Ich werde dich sicherlich noch einmal einladen, irgendwann in den nächsten Monaten, weil es so viele spannende Dinge gibt. Ich danke dir auf alle Fälle wir haben, glaube ich, ganz viel abgedeckt. Wir haben viel übers Zuhören, viel übers Menschsein gesprochen. Eine Einladung, die ich an die Zuhörer und Zuhörerinnen aussprechen möchte, für alle, die noch mehr über das echte Zuhören, das Geheimnis des echten Zuhörens lernen möchten. Oder es gibt am 20. August ein Webinar. Alle Infos findet ihr auf der Webseite sinnvollanders.com beziehungsweise auch dann in den Shownotes. Da gehe ich auch nochmal in das Thema hinein und so spannend, man könnte Stunden darüber reden, weil es so viele Facetten davon gibt. Jovenella, ich danke dir vielmals für dieses super spannende Gespräch und ja, hoffentlich bis bald wieder einmal.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Wenn du noch nicht hast, geh auf Spotify oder wo immer du deinen Podcast hörst und abonniere diesen Kanal. Wenn du noch tiefer eintauchen möchtest, geh auf meine Webseite sinnvollanders.com. Dort findest du Workbooks, Webinare und meinen wöchentlichen Newsletter, die Sonntagspost. Das sind alles Gratis-Ressourcen, die dir noch mehr Leichtigkeit und Klarheit in dein Business und Leben bringen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich.